Ja, von mir einen schönen guten Morgen. Herr Liedmann hat es schon angekündigt, dass wir uns mit dem Psalm 100 heute Morgen beschäftigen wollen in der Predigt. Und ich lese uns diesen Psalm zu Anfang. Ein Psalm zum Dankopfer. Jauchze dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Erkenne, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gehe zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, danket ihm, lobet seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Dieser Psalm ist ein festliches Lob- und Dankgebet, das dem Volk Israel gegeben ist, das sie wahrscheinlich öfters miteinander gesungen, gebetet haben auf dem Weg zum Tempel. Es ist ein wunderbarer Psalm, der uns einlädt und anleitet, unseren Gott zu loben, ihm zu danken und ihm zu dienen. Ich möchte in der Mitte dieses Psalms heute Morgen einsetzen unter dem Stichwort oder der Frage, wer ist dieser Gott? Es heißt da in Vers 3, erkennet, dass der Herr Gott ist. Ich glaube, wenn wir Gott loben wollen, wenn wir ihn anbeten wollen, dann soll uns zunächst einmal bewusst sein, wer dieser Gott ist, mit wem wir es zu tun haben. Jahwe, so heißt es, ist der einzige Gott. Die Bibel bezeugt uns eindringlich, dass nur er allein Gott ist. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde und allem, was da lebt und existiert. In anderen Psalmen der Bibel wird das noch viel ausführlicher und intensiver erzählt und gesprochen, wie groß Gott ist und wie auch die ganze Schöpfung eingeladen ist, ihn zu loben und ihn zu ehren. Gott ist ein wunderbarer Gott, der alles wunderbar geschaffen hat und wunderbar gemacht hat. So sagt es mancher Psalmbeter, das erkennt meine Seele wohl. Ja, wenn wir da hineinschauen in das, was Gott gemacht hat, dann entdecken wir etwas von seiner Genialität, von seiner Größe, von seiner Kreativität. Aber hier in diesem Psalm ist der Schwerpunkt gelegt auf diese persönliche Beziehung auch zu diesem großen Gott, dem Schöpfer Himmels und der Erde. Er sagt hier, dass wir Menschen sind, die zu seinem Volk gehören dürfen. Und er sagt hier, er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Er hat uns gemacht. Wir sind nicht zufällig aus umherschwirrenden Atomen entstanden, so wie es neulich bei uns im Blättchen mal bei einem Beerdigungsinstitut so als Annonce formuliert war mit scheinbar einer Anzeige. Jedes Atom unseres Körpers war einst Teil eines Sterns. Vielleicht gehen wir nicht weg, vielleicht kehren wir nur heim. Das ist keine Erklärung für unsere Existenz, dass wir irgendwie so zusammengefügt worden sind, zufällig. Und es ist auch kein Trost, wenn wir gehen, dass wir dann vielleicht irgendwo wieder hinschwirren. Nein, die Bibel redet ganz anders von unserem Ursprung und auch von unserem Ziel. Dahinter steht Gott, der Herr, der Allmächtige, der uns geschaffen hat. Der ewige Gott hat mich geschaffen, hat mir das Leben gegeben, hat dir das Leben geschenkt. Er ist der lebendige Gott, der das Leben schenkt und auch wieder nimmt. Unser Leben, unsere Lebenszeit steht in seinen Händen. Er schenkt uns unsere physische Existenz. Psalm 139 heißt es, du hast mich im Mutterleib gebildet, du hast meine Nieren bereitet, ich danke dir, dass ich auf erstaunliche Weise gemacht bin. Jeder Einzelne hat so den Aufdruck Gottes, den persönlichen Ausdruck seiner Schöpfung in sich selber verborgen. Und auch, wir sind alle unterschiedlich, jeder einzelne Mensch, auch Zwillinge, die von außen ganz ähnlich aussehen und die wir manches Mal verwechseln, aber jedes hat doch seinen eigenen Charakter, von Gott geschaffen, von ihm gebildet. Und er ist auch für unser geistliches Leben der Ursprung. In Epheser 2, da sagt Paulus, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Auch unser geistliches Leben, unser Glaube ist abhängig und entstanden durch Gottes Gnade, durch Gottes Güte. Wir konnten uns nicht selber bekehren, sondern da, wo Gott in unser Leben hineingesprochen hat, da, wo er uns begegnet ist, durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist, da konnten wir uns ihm zuwenden. Und da hat er sich uns zugewendet und hat uns seinen Geist gegeben, um geistliche, neue Menschen zu werden. Er ist der, der uns geschaffen hat. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Dieser große Gott, den beten wir an. Und er sitzt nicht nur stoisch auf seinem Sockel da oben im Himmel, lässt die Füße küssen, sondern Jahwe ist ein Gott, der in dieser Welt handelt, der uns hört, der uns wahrnimmt, der uns sieht. In der Jahreslosung für dieses Jahr heißt es, du bist ein Gott, der mich sieht. Es gibt ein wunderschönes Lied zu dieser Jahreslosung, da heißt es im Refrain, du bist ein Gott, der mich sieht, der mir Ansehen gibt und mich unendlich liebt. Du bist ein Gott, der mich hört, der mein Leben versteht und den Weg mit mir geht. Wie schön, wie gut zu wissen, das ist Realität. Diesen Gott beten wir an. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Jahwe ist ein Gott, der reagiert, der eingreift, der unsere Gebete hört, der darauf antwortet und darauf achtet. Ich hatte gestern ein Telefon mit jemand und konnte am Ende sagen, Gott tut Wunder. Da ist etwas geschehen, was ich nie vermutet hatte, dass das möglich ist. Das ist Versöhnung geschehen. Da, wo so viel kaputt war. Gott ist ein Gott, der antwortet, der hineinredet in unser Leben, in unsere Zeit, in unsere Geschichte. Wir dürfen uns auf sein Wort verlassen. Und er redet zu unserem Herzen durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist, auch durch Menschen. Auch wir dürfen für andere zum Segen sein durch das, was wir ihnen sagen, was wir weitergeben. Hier heißt es, er hat uns gemacht. Und nun kommt es zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Dietmar hat das angeführt, dass heute der Israel-Sonntag ist, wo das deutlich wird, wir gehören mit dem Volk Israel zusammen. Wir waren vor einigen Tagen in Bad Blankenburg zur Allianzkonferenz und da war der Jurek Schulz als Referent auch, der für Israel ja unterwegs ist und er hat eine Bibelarbeit gehalten und das war so interessant, wie auch diese jüdischen Elemente einfach eine Rolle spielen für uns und wichtig sind, dass wir das verstehen, wie Gott sein Volk berufen hat und wie Gott mit seinem Volk unterwegs ist und wie in diesem Volk viele Aufbrüche da sind, wo auch Menschen Jesus als den Messias anerkennen und an ihn glauben und dadurch auch Zeuge sind in ihrem eigenen Volk für diesen großen Gott, der seinen Sohn gesandt hat, auch für sein Volk Israel. Und Gott hat in diesem Volk gewirkt und gehandelt. Er hat über die Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende mit diesem Volk seinen Weg. Und es ist erstaunlich, wie viel da geschehen ist, wie Gott eingegriffen hat, auch in Situationen, wo kein Mensch mit gerechnet hat, dass sich das verändert. Wer hätte damit gerechnet, dass dieses Volk Israel nach 2000 Jahren Verbannung, Zerstreuung wieder ein eigenes Land, einen eigenen Staat in diesem Land findet, das Gott dem Abraham zugesprochen hat. In diesem Jahr, vor 75 Jahren, ist dieser Staat Israel wieder gegründet worden. Ein Wunder Gottes. Er greift ein, er handelt. Er ist ein Gott, der wirkt, ein lebendiger Gott. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Und auch wir, die wir zu seinem Volk Israel gehören, können uns, wenn wir an Jesus Christus glauben, so ganz zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide zählen. Denn Jesus selbst hat gesagt, ich bin der gute Hirte und kenne die meinen, und meine Schafe kennen mich und sie hören meine Stimme und sie folgen mir. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stalle. Und auch diese muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Wir gehören als Menschen, die an Jesus Christus glauben, genauso zu Gott, dem Vater, wie sein Volk, das er erwählt hat. Und Petrus schreibt an die Christen in Kleinasien, ihr aber seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. Als Menschen, die an Jesus Christus glauben, gehören wir zu dem Volk Gottes in dieser Welt, aus allen Nationen und aus allen Kontinenten. Wir sind nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern wir sind Gottes Hausgenossen, Mitbürger der Heiligen, so sagt es Paulus im Epheserbrief. Wir gehören zu seiner Familie, zur Familie Gottes. Er, der ewige Gott, ist unser Vater und wir dürfen seine Kinder sein. In dem letzten Vers heißt es, dieser ewige Gott, den wir anbeten, er ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Die Freundlichkeit Gottes erleben wir jeden Tag. Wenn die Sonne aufgeht, sie scheint über Gute und Böse. Wenn der Regen fällt, er fällt über Gute und Böse. Gott versorgt diese Welt. Er hat seine Hand noch nicht zurückgezogen und wir spüren in vielen Dingen seine Freundlichkeit. Und seine Gnade und Barmherzigkeit. Sie ist die Existenzgrundlage für unser Leben, dass wir überhaupt existieren, dass wir überhaupt leben können, dass Gott uns nicht einfach ausradiert, weil wir nicht nach ihm gefragt haben. Nein, er lässt Gnade und Barmherzigkeit walten. Wir sind und bleiben auf diese Barmherzigkeit und Gnade Gottes angewiesen. Nicht aus eigener Kraft, nicht aus eigenem Verdienst können wir vor Gott bestehen, sondern allein aus seiner Gnade und Barmherzigkeit. Und das heißt dort, seine Wahrheit währet für und für. Wir können uns auf sein Wort verlassen. In dem Psalm, aus dem der Wochenspruch für diese Woche genommen ist, aus Psalm 33, da heißt es, des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Erkennet, wer dieser Gott ist. Das soll so die wesentliche, die Mitte dieses Psalms sein, so wie dieser Vers 3 in der Mitte von diesem Psalm steht. Darauf kommt es an, dass wir ihn erkennen, dass er der lebendige Gott ist. Und es gehört noch viel mehr dazu. In der Bibel lesen wir an vielen Stellen auf jeder Seite etwas von seiner Größe und Allmacht, von seiner Liebe und Treue, von seiner Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Ja, von seinem ganzen Wesen wird überall erzählt. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Und in dem Zusammenhang, wenn wir Gott erkennen, wer er ist, dann erkennen wir aber auch, was Gott sich mit uns aufgeladen hat, wer wir sind, wer wir vor ihm sind, so wie auch mit seinem Volk, hat er sich viel aufgeladen, er hat es sich schwer gemacht oder es ist ihm schwer geworden mit uns und auch mit seinem Volk. Wir sind auf des Vorrechts nichts bewusst, dass wir seine Kinder sein dürfen. Wir machen ihm viel Mühe und Kummer, indem wir eigene Wege gehen, indem wir seine Ordnungen ignorieren und nicht wahrnehmen. Was sind wir für ein Volk? Was sind wir für Kinder? Was sind wir als Einzelne und als Gemeinde vor Gott? Dieser große, ewige Gott und wir sündigen Menschen. Und doch, er ist ein Gott, der uns unendlich liebt. Er ist ein Gott, der uns unsere Schuld vergibt, der Geduld mit uns hat, der freundlich mit uns umgeht, der Gnade und Barmherzigkeit uns entgegenbringt. Der uns immer wieder die Möglichkeit einräumt, neu anzufangen. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt. Denn Jesus hat für unsere Schuld und Sünde bezahlt, er hat sie getragen. Und wir können beten, wie David das auch getan hat, wenn wir schuldig geworden sind. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, gewissen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Auch das gehört dazu, wenn wir Gott erkennen. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Oder auch erkennet, wie Gott ist. Er ist ein kreativer Schöpfer. Er ist ein allmächtiger Herr. Er ist ein barmherziger Gott. Er ist ein liebevoller Vater. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Das soll so in der Mitte stehen. Und auf diesem Hintergrund wollen wir die Einladung und die Aufforderung zum lobenden Danken hören. Diesen Gott gilt es anzubeten. Diesen Gott gilt es zu loben, ihn zu ehren, ihn zu preisen. Der Psalm beginnt damit, dass der Psalmbeter sagt, jauchze dem Herrn alle Welt. Also nicht nur Einzelne, nicht nur wie hier in Bad Nauheim heute Morgen, sondern jauchze dem Herrn alle Welt. Gottes Lob soll überall erschallen. Gott zu loben, ihn anzubeten, ihm entgegenzujauchzen, das gebührt ihm, dass wir ihm für seine Größe, für seine Liebe, für seine Zuwendung immer wieder Dank sagen und Lob bringen. Wie gesagt, es ist zu wenig, wenn nur ein paar Leute das tun. Der Psalmbeter wünscht sich, dass die ganze Welt das Lob Gottes verbreitet und hinausbringt in dieser Welt. Dass Menschen erkennen, das sind andere, die an diesen Gott glauben, die mit diesem Gott leben, die mit ihm unterwegs sind. In Psalm 148, da wird die ganze Schöpfung zum Lob Gottes aufgefordert. Die Engel, die Sonne, der Mond, die Bäume, das Meer, die Fische, Alte mit den Jungen, sie sollen loben den Namen des Herrn. Alle seine Heiligen, die Kinder Israel, das Volk, das ihm dient, soll ihn loben. Halleluja! Jauchzet dem Herrn alle Welt. Ich kann mir vorstellen, wenn das Volk Israel zu diesen Festen nach Jerusalem gezogen ist und viele unterwegs waren, dann erschallte dieses Lob vor dem Tempel oder auf dem Weg zum Tempel hin und die Menschen haben sich gegenseitig gefreut über diese Gemeinschaft im Lob Gottes vor dem ewigen, lebendigen Gott. Und so heißt es dann weiter, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Was können wir darunter verstehen? Was können wir darunter, wie können wir das beschreiben? Gott zu frohlocken. Das ist ja etwas, was mit Freude zu tun hat. Es ist etwas mit Loben und mit, dass wir das ausdrücken, auch mit unserem ganzen Sein, mit unserem Körper. Wir hatten eben auf der Allianzkonferenz, da gab es auch so einen kleinen Chor, einen Allianzchor oder einen Konferenzchor. Da war eine farbige Sängerin mit dabei, die hat auch manche Stücke so solo gesungen und man spürte ja ab, wenn das ein Lied war, was sie auch in englischer Sprache gesungen hat, wie sie da aufblühte und wie sie das auch ausdrückte, dieses Lob Gottes weiterzugeben, das war wirklich herrlich. Wir Deutschen haben da oftmals so unsere Zurückhaltung, unsere Nüchternheit, die wir auch nicht einfach überwinden können oder nicht überspielen müssen. Aber wir dürfen auch von Herzen und mit ganzer Freude dieses Lob Gott weitergeben. Ich habe mal geguckt, wie das beschrieben wird in der Erklärung, dieses Wort frohlocken. Das heißt mit Freude, mit Gejauchze, mit Frohsinn, mit Jubel, mit Freudengeschrei, mit Begeisterung, mit Triumphgeschrei, jubeln, jauchzen, sich freuen. All das gehört in dieses Wort frohlocken mit hinein. Gott zu loben, ihn zu ehren, ihm Dank zu sagen. Und ich habe mich gefragt, wie kommen wir vor Gott? Wie sind wir in seiner Gegenwart? Was prägt unsere Beziehung zu ihm? Wenn wir miteinander beten oder wenn wir alleine beten, sind wir nicht öfters am Jammern, am Bitten, am Klagen und weniger am Loben und Danken. Ich stelle das bei mir selber fest, wie viel mir einfällt, wenn es ums Beten geht, was ich von Gott alles haben will und was ich ihm alles sage. Aber das andere, das Lob, das ist oft mager. Der Psalmbeter will uns eine Anleitung geben, Gott zu loben. Wirklich das, was er ist, wo wir eben am Anfang über diese Frage nachgedacht haben, wer ist dieser Gott, den wir anbeten? Dass diese Dinge immer wieder neu uns vor Augen stehen, uns erfüllen, auch im Loben und Danken. Wir werden hier eingeladen und aufgefordert, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, mit Jubel. Die Fußballfans in den Stadien, die sind uns da vielleicht manchmal ein Vorbild, was es bedeutet zu jubeln und zu, ja, nicht nur zu krölen, aber das kann man ja gar nicht beschreiben, was so eine große Anzahl von Menschen dann einfach bewegt und was sie zum Ausdruck bringen, wenn ihr Verein gewonnen hat. Jubel, Gott loben, komm vor sein Angesicht mit Frohlocken. In Liedern können wir das tun, in unseren Gebeten, mit unseren Worten, aber auch in dem, dass wir ihm dann dienen. Ähnlich klingt es auch in den anderen Versen, Vers 4, da heißt es, geht zu seinen Toren ein mit Danken. Das Danken, das ist ja das, was ganz konkrete Hintergründe hat, wenn wir darüber nachdenken, wofür kann ich danken? Was habe ich geschenkt bekommen? Was gibt mir Gott? Und da gibt es ja so vieles, was uns auch tagtäglich begegnet. Da gibt uns das Wort Gottes eine Anleitung, ihm zu danken. Was fällt uns da alles ein, wofür wir Gott zu danken haben? In den Psalmen finden wir dann eine ganze Reihe, wo ja, vieles aufgezählt wird, im Psalm 107. Da wird die ganze Geschichte des Volkes Israels nochmal so nacherzählt und immer wieder heißt es, sie sollen Gott danken und ihn anbeten und ihn loben. Danke dem Herrn von ganzem Herzen. Oder in Psalm 104, wo die Schöpfung beschrieben wird mit allem, was Gott geschaffen hat und dass wir auch von diesen Gaben leben. Danken für das, was Gott gegeben hat. Das ist das, was ja, tagtäglich in unserem Gebet vorkommen darf und vorkommen sollte. Gott zu danken für das Gute, was er uns schenkt. Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Das ist ja, wenn wir den Tempel vorstellen in Jerusalem, dann kamen erst die Tore und dann kam der Vorhof, wo man sich versammelt hat und dort sollte das Lob im Mittelpunkt stehen. Das Lob schon für Gott, für das, was er ist. Nicht das Lob, wie das Dietmar am Anfang hier erzählt hat, von dass wir irgendjemand loben, weil er es gut gemacht hat, sondern das Lob für Gott, wie er ist, weil er so ist, wie er ist. Das können wir immer wieder uns vor Augen halten, dass wir einen lebendigen Gott haben, der uns kennt, der uns lieb hat und all diese Hintergründe, die wir auch in dem Wort Gottes finden. Lob für seine Taten, für sein Wesen, für seine Zuwendung zu uns. Ja, Gottes Größe anbeten. Jemand hat gesagt, Anbetung, das bedeutet Gott Komplimente machen. und sich Gedanken machen, wie kann ich das ausdrücken, was ich Gott sagen will. Da können wir auch erfinderisch sein und ihm die Ehre geben. Im Neuen Testament werden wir auch aufgefordert, mit Psalmen und Lobgesängen Gott zu ehren und mit geistlichen Liedern Gott zu singen, ihm die Ehre zu geben. Und auch wir werden aufgefordert, in Epheser 5, Gott allezeit Dank zu sagen für alles. Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen. Die Menschen, die hier angesprochen werden, die in den Tempel gingen und auch wir, die wir uns zum Gottesdienst versammeln, wir sind eingeladen, aufgefordert, Gott die Ehre zu geben, ihn zu loben und ihm zu danken. Es soll deutlich werden, was wir für einen Gott haben, an den wir glauben, was wir für einen Herrn haben, dem wir gehören und dem wir nachfolgen. Um nochmal auf den Anfang hinzuweisen, wenn wir erkannt haben, wer dieser Gott ist, dann können wir ihn auch loben und ehren und anbeten. Aber wie ist das, wenn uns nicht zum Jubeln und zum Loben, zum Jauchzen zumute ist? Das gibt es ja viel auch in unserem Leben, in unserem Alltag. Wenn wir schwere Lebensführungen erleben, wenn Krankheit unser Leben beeinträchtigt, wenn Menschen an Depressionen leiden, wenn sie nicht herauskommen aus diesem Kreislauf des Drehens um sich selber. Jeder kennt es wahrscheinlich aus seinem eigenen Leben, seit Zeiten, wo uns nicht zum Jubeln zumute ist. Und da möchte ich uns Mut machen, einfach auch das andere zu sehen, was in der Bibel auch vorkommt, dass wir vor unserem Gott auch klagen dürfen. In den Psalmen wird das auch beschrieben, dass Menschen klagen vor Gott, dass sie ihm ihre Not klagen, ihr Unvermögen, dass sie auch die Verhältnisse ansprechen, in denen sie leben, mit denen sie nicht klarkommen. Wir dürfen das auch vor Gott ganz offen zur Sprache bringen, immer wieder neu. Aber selbst in schweren Zeiten gibt es auch Gründe, eben uns vertrauensvoll an diesen Gott und Vater im Himmel zu wenden und ihm dafür zu danken, dass wir ihm die Not klagen dürfen. Auch das gehört mit dazu. Und da, wo wir das tun, wo wir unser Herz auch vor ihm ausschütten, da dürfen wir erleben, dass die Not auch leichter wird, weil wir sie ihm sagen dürfen und weil wir ihm vertrauen dürfen, dass er unser Gebet hört, dass er uns kennt und dass er uns lieb hat, dass er uns sieht und dass er uns hört und uns versteht. Denn im letzten Vers heißt es, denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Immer wieder wird das hervorgehoben, dass Gott ein Gott ist, dem wir uns anvertrauen dürfen, in guten und in schweren Zeiten. Da, wo es uns gut geht, wollen wir ihn loben. Da, wo es uns schlecht geht, wollen wir zu ihm kommen, ihm klagen und ihm dennoch danken, dass er uns liebt und dass er uns versteht. Es gibt trotz allem immer viel Grund zum Loben und zu danken, denn Gott ist ein guter Gott, Gott ist ein treuer Gott, Gott ist ein gnädiger Gott, Gott ist ein gerechter Gott, ein barmherziger Gott. Er ist ein wahrhaftiger Gott. Er steht zu seinem Wort. Wir können uns auf ihn verlassen und ihm trauen. Und deswegen wollen wir ihm auch danken und ihm loben und ehren. Auf eine Aussage in dem Psalm bin ich jetzt noch nicht eingegangen. Die steht in Vers 2. Da heißt es, dienet dem Herrn mit Freuden. Dienet dem Herrn mit Freuden. Ich glaube, wenn wir von Herzen Gott loben und anbeten, dann ist das eine Folge oder eine Konsequenz daraus, dass wir ihm auch dienen, dass wir ihm unser Leben auch zur Verfügung stellen. Es gibt Aussagen im Wort Gottes, da wird davon gesprochen, dass wir es auch als eine Pflicht ansehen können, Gott zu dienen. Oder in einem der Evangelien heißt es einmal, wir sind dazu verpflichtet, Gott zu dienen, weil wir es schuldig sind, weil wir es uns als Knechte ihm zur Verfügung gestellt haben. Und nun müssen wir ihm auch, sollen wir ihm auch dienen. Oder Paulus sagt, dass er aufgrund seiner Berufung verpflichtet ist, das Evangelium zu verkündigen. Er sagt, wehe mir, wenn ich es nicht tue. Das sind auch Aspekte, wie man Gott dienen kann. Das gehört auch manchmal dazu, dass es aus einer gewissen Verantwortung heraus geschieht. Aber der Psalm lädt uns ein, mit Freuden Gott zu dienen. Nicht aus diesem Zwang heraus, sondern dass die Freude an diesem lebendigen Gott überwiegt, dass sie uns motiviert, auch unser Leben ihm zur Verfügung zu stellen. Hier wird es hervorgehoben, dass wir mit Freude dienen sollen. Diene dem Herrn mit Freuden. Es soll uns grundsätzlich nicht eine Last sein, sondern eine Lust, ihm zu dienen. Charles Spurgeon hat gesagt, in einer Auslegung zu Psalm 100, so wie das Öl im Getriebe einer Maschine dafür sorgt, dass sie leicht und gut und lange läuft, so brauchen wir die Freude im Dienst für unseren Herrn, damit uns der Dienst nicht zur Last wird und wir nur noch stöhnen über das, was wir für Jesus tun. Das Öl im Getriebe, nicht der Sand, sondern das Öl im Getriebe, das soll die Freude am Herrn sein, die Freude für den Dienst für ihn. Das heißt nicht, dass immer alles leicht und locker von der Hand geht im Reich Gottes. Ich kenne auch Phasen in meinem Dienst, wo mir der Dienst in der Gemeinde auch zur Last geworden ist. Es hängt nicht selten damit zusammen, dass wir uns vielleicht daran orientieren, was die Leute denken oder wie wir der Gemeinde zufriedenstellen können. Wenn das nicht mehr der letzte Hintergrund ist, dass ich das, was ich tue, für Jesus tue, wenn ich es für Menschen tue, dann kann es zur Last werden, dann kann es sehr leicht zur Last werden. Aber wenn immer wieder dieser Gedanke da ist, ich tue das für Jesus, ich will das für Jesus tun, dann kann auch diese Motivation der Freude dahinter einen großen Beitrag leisten. Hier geht es und auch nicht nur um den hauptamtlichen Dienst in der Gemeinde oder für Jesus, sondern es geht um unser aller Leben und unser Dienen für unseren Herrn Jesus Christus. Das alles eingeschlossen, was wir tun, dass wir das mit Freude tun können, ob das das Putzen ist oder jemand einzuladen, den Rasenmäher oder den Schaukasten zu gestalten, einen Besuch zu machen, einen Gottesdienst vorzubereiten oder die Technik zu bedienen, die musikalische Begleitung zu übernehmen, Zeit für ein Gespräch zu haben, Fürbitte für andere zu tun, Geld zu spenden, Verantwortung in der Gemeinde zu tragen, jemand hilfreich zur Seite zu stehen. Das alles ist Dienst für Jesus. Und der Psalm ermutigt uns und sagt, dienet dem Herrn mit Freuden. Tut das, was ihr tut, von Herzen und mit Freuden für euren Herrn. Dienet dem Herrn mit Freuden. Weil die Freude auch eine Frucht des Heiligen Geistes ist, dürfen wir Gott darum bitten, in uns immer wieder diese Frucht reifen zu lassen. Die Freude am Herrn. Und dann wird diese Freude am Herrn und auch für den Herrn die Kraftquelle und die Stärke sein in unserem Dienst für ihn. Wenn wir Gott von Herzen loben, wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihm danken, dann ist es eine Konsequenz auch unseres Lebens mit unserem Gott, dass wir ihm dienen. Und wenn das mit Freude geschieht, dann denke ich, ist das eine runde Sache. Und das wünsche ich uns, dass wir das immer wieder erkennen. Wie groß Gott ist, wie lieb er uns hat und dass er uns auch befreit, ihm von Herzen zu dienen. Amen.